Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute Nachmittag hier bei Radio Free FM 102,6, gleiche Stelle, gleiche Welle und auch heute wie die letzten zwei Tage gleicher Moderator. Mein Name ist Michael Trost, aber anderes Thema heute natürlich und spannendes Thema. Ich glaube, ein sehr, sehr zeitgemäßes Thema, was uns irgendwo alle interessiert und angeht. Wir sprechen heute mit meinem Studiogast über das Thema Science for Future und mein Studiogast ist der Herr Professor Dr. Michael Kühl. Herr Kühl, ganz herzlich willkommen hier bei Radio Free FM in der Plattform heute Nachmittag. Und wir sprechen, wie ich schon sagte, eine Stunde über ein Thema, was uns gerade irgendwo alle betrifft, über das alle diskutieren, ob das Fridays for Future, ob das Bewegung Freitagnachmittags bei den Protestaktionen sind, ob das im Fernsehen ist. Es bewegt uns das Thema alles. Und ich denke, es ist einfach mal relevant und wichtig, auch so aus der Sicht eines Wissenschaftlers oder einer Gruppe von Wissenschaftlern mal, als Thema zu diskutieren, zu besprechen und auch aus der Sicht eines Wissenschaftlers die Möglichkeit im Hinblick auf was kann man tun. Aber bevor ich zu viel rede, Herr Kühl, Dr. Kühl, würde ich sagen, wir stellen Sie einfach erst mal vor, damit die Hörer auch wissen, wer ist der Michael Kühl, wie ist der Bezug zum Thema, was machen Sie und wir haben es, glaube ich, anfangs nicht gesagt, aber das sage ich vielleicht noch kurz. Sie sind auf jeden Fall der Leiter des Instituts für Biochemie und molekulare Biologie und der Koordinator Science is the Future, aber jetzt dann stellen Sie sich einfach mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Michael Kühl. Ich arbeite hier an der Universität Ulm, oben auf den Oberen Eselsberg, als Universitätsprofessor und beschäftige mich eigentlich schon seit einiger Zeit mit ethischen Aspekten der Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation, wie kann man die Ergebnisse der Wissenschaft auch in die breitere Bevölkerung bringen. Und natürlich kommt dann auch so ein aktuelles Thema wie der Klimawandel, die Folgen des Klimawandels, dann natürlich irgendwann auf die Tagesordnung. Und seit Frühjahr diesen Jahres bin ich jetzt auch der Koordinator der Scientists for Future Bewegung hier in Ulm. Wir sind eine Gruppe hier in Ulm von etwa 20 Wissenschaftlern, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, die Grundlagen und die Folgen des Klimawandels in die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, aber auch aufzuzeigen, warum es jetzt wichtig ist zu handeln und warum wir gerade jetzt handeln müssen und in welchem Umfang wir eigentlich auch handeln müssen, um auch noch eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder zu hinterlassen. Mhm. Und darüber hinaus betreibe ich zusammen mit meiner Frau auch so einen Umweltblog, den man unter www.klimaendmoor.de aufrufen kann. Und dort versuchen wir eben auch diese Thematik, aber auch ein bisschen andere Themen gut verständlich aufzuarbeiten und damit zur Aufklärung mit beizutragen.
Sie sagten, es sind ungefähr 20 Menschen, die sich daran hier in Ulm an Scientists for Future beteiligen, aktiv. Sind das dann alles Wissenschaftler, auch aus dem Umfeld der Universität oder anderen universitären Einrichtungen, Hochschule und was eben sonst noch an Studienakademien hier gibt oder wer ist da mit dabei?
Im Wesentlichen sind es alles Mitglieder der Universität, der Universität Ulm, aber es kommen jetzt auch Mitglieder aus den Hochschulen, aus der Region hinzu, aus der Hochschule Ulm, Neu-Ulm, auch Biberach gibt es jetzt Anfragen und uns alle eint letztendlich der Gedanke, dass wir als Wissenschaftler eben auch was tun müssen, um die Erkenntnisse der Wissenschaft tatsächlich auch zu verbreiten, weil wir immer wieder feststellen, dass viele Leute eigentlich nicht wissen, was der aktuelle Stand der Forschung ist, was auf dem Spiel steht. Und teilweise auch in der Presse, in den Medien Argumente aufgebracht werden, die eigentlich von der Wissenschaft schon lange widerlegt sind. Ja. Und auch Argumente aufgebracht werden in der Diskussion, in Freundeskreisen, wo dann so Argumente kommen, ja, als die Wikinger nach Grönland gekommen sind, war es da doch grün, daher kommt der Name der Insel und deswegen war es doch früher auch schon wärmer. Also all solche Dinge, die eigentlich schon ganz klar widerlegt sind, die schlichtweg falsch sind und wo man auch sagen muss, da hat die Wissenschaft eine Bringschuld aufzuklären, über die wahren Hintergründe.
Ja, die Bewegung Scientists to Future ist nicht nur wahrscheinlich in Ulm zu Hause, sondern ich nehme an, es ist über den Ulmer Bereich in wahrscheinlich im Land und in ganz Deutschland und vielleicht sogar darüber hinaus eine Bewegung, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Eigentlich ist es sogar genau andersrum gewesen, also dass sich zunächst eine bundesweite Bewegung gebildet hat, oder ich sollte genauer sagen, eine Bewegung im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und auch der deutschsprachige Bereich der Schweiz. Und das war letztendlich so eine Reaktion auf die Umstände, wie Fridays for Future letztendlich entstanden ist und wie die Bevölkerung und Teile der Politik auch auf die Fridays for Future-Forderungen reagiert haben, wo man ja letztlich gesagt hat, lasst das mal die Profis machen. Ihr versteht da nicht genug von. Eure Aussagen sind falsch, ja, oder eure Forderungen sind nicht, die sind zu weit. Ja. Wo dann letztendlich die Wissenschaft sich zusammengefunden hat, oder Wissenschaftler, sollte ich sagen, nicht? Also es ist ja nicht die Wissenschaft, sondern eine Gruppe von Wissenschaftlern, die dann eine Stellungnahme aufgesetzt hat, die eben genau sagt, ja, die Forderungen der jungen Leute sind berechtigt und sie haben Recht in ihren Forderungen. Und das wurde damals von ungefähr 27.000 Wissenschaftlern gezeichnet. Und aus dieser Gruppe heraus haben sich dann verschiedene Regionalgruppen gebildet, weil natürlich auch erkannt wurde, dass insbesondere regional dieser Bedarf besteht, als Experten zur Verfügung zu stehen, für Aufklärung zur Verfügung zu stehen, für Gespräche, für Interviews, für Podiumsdiskussionen und so weiter. Mhm. Und so haben sich dann eben unterschiedliche regionale Gruppen gebildet, die dann jeweils in ihrem Bereich aktiv sind.
Oh ja. Mhm. Und Sie sind aber wahrscheinlich dann über jetzt Ihren regionalen Bereich mit den anderen irgendwie schon auch vernetzt. Man tauscht sich aus. Man kennt sich, vermute ich mal.
Ja, natürlich. Wir tauschen uns aus, auch unter der Nutzung der neuen digitalen Medien. Das sind jetzt nicht WhatsApp-Gruppen, aber doch zumindest per E-Mail wird die Diskussion geführt über aktuelle Entwicklung, ob wir eine Stellungnahme schreiben wollen, ob wir zu irgendeinem Punkt Stellung beziehen wollen und wenn ja, in welcher Form, oder ob es überhaupt Aufgabe der Wissenschaft ist, an einem Punkt Stellung zu beziehen oder nicht.
Mhm. Ja, und also gegründet wurde es, Sie haben es gleich vorgesagt,
Im Frühjahr diesen Jahres,
also noch nicht allzu sehr lang. Aber ich vermute, es ist auf jeden Fall auch ein Kreis, der immer noch mehr Zulauf findet, wahrscheinlich auch noch weiter wächst, oder?
In der Tat sehen wir jetzt bei unserer Regionalgruppe tatsächlich, dass es dort gerade in den letzten 2-3 Wochen wieder weiteren Zulauf gibt. Eigentlich ganz interessant, in dem Moment, wo die Bundesregierung ihr Klimapaket verabschiedet hat, ist das Interesse größer geworden, sich zu engagieren.
Oh ja, ich vermute mal, weil eben viele der Ansicht sind, es ist nicht hinreichend, was dort diskutiert und beschlossen wurde, und wahrscheinlich dann eben jetzt alle möglichen Menschen auch irgendwie aktiv werden wollen.
Genau so ist es. Ja.
Ja.
Und letztendlich haben Sie da schon recht, also die Scientists for Future sagen zunächst einmal an dieser Stelle relativ einfach, dass die Grundannahme, die in diesem Klimapaket verarbeitet ist oder angenommen wurde, ist einfach schon nicht ausreicht. Also es bezieht sich auf einen Klimaschutzplan, der, glaube ich, aus dem Jahr 2009 ist, der letztendlich mit relativ veralteten Zahlen arbeitet und wo man jetzt schon sagen kann, wenn der eingeschlagene Reduktionspfad an Treibhausgasemissionen fortgeschrieben wird und beschritten wird, dass alleine das eigentlich nicht ausreicht, den deutschen Anteil für den Erhalt des Pariser oder für das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten.
Ja, bevor man da gleich auf die Inhalte und auch vielleicht auf die Ist-Situation und auch die Bewertung aus wissenschaftlicher Sicht eingehen, meine Frage, sind Sie da auch sehr eng mit den jungen Leuten von Fridays for Future verknüpft, dass die auch zu Ihnen kommen, sich auch austauschen? Man hört ja öfter, dass eben gerade junge Leute auch sagen, fragt doch die Wissenschaft, das sagt auch ein Greta Thunberg, fragt doch erst the scientists. Also könnte man sich vorstellen, dass die auch bei Ihnen Rat suchen und umgekehrt Sie auch beraten, direkt mit denen im Kontakt stehen?
Das ist in der Tat auch so. Also es gibt immer wieder mal Anfragen, ob wir auf Kundgebungen, auf einen dieser Freitagskundgebungen sprechen. Es haben auch hier auf einer der Ulmer Freitagskundgebungen hatten Vertreter der Scientists for Future aus Ulm gesprochen. Wir waren in Günzburg aktiv. Das ist jetzt sozusagen, sage ich mal, das, was wir machen. Aber letztendlich trifft das, glaube ich, auf so ziemlich alle Regionalgruppen zu, dass dort auch die Fridays for Future kommen und fragen, könnt ihr uns mal was erzählen? Könnt ihr uns eine Vorstellung davon geben, was da passiert und was notwendig ist. Und das geht in der Tat auch immer ein bisschen weiter, das greift so ein bisschen weiter um sich. Es gab jetzt letzte Woche beispielsweise eine junge Klimakonferenz Deutschland in Heidelberg, wo mehrere hundert junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich über den Klimawandel informiert haben, über die Folgen des Klimawandels und das, was notwendig ist, letztlich zu tun.
Ja, wenn die mit Ihnen sehr eng in Kontakt stehen, gibt es natürlich aber auch die anderen. Das heißt, die Klimaschützer und vor allem junge Leute fordern immer, die Politik muss aktiv werden. Dann so die Frage, von mir kommt auch zum Beispiel, wenn jemand aus dem Politbereich oder aus dem politischen Bereich auf Sie fragt um Rat oder hinterfragt, ob das, was diskutiert und beschlossen wurde, auch sachgerecht und aus Sicht der Wissenschaftler dann erfolgreich sein kann.
Da ist die Antwort ein ganz klares Jein. Ja, also es ist so, dass ja, sage ich mal, die Bundesregierung auch wissenschaftliche Beratungsgremien hat, ja, mhm. und dass in diesen wissenschaftlichen Beratungsgremien tatsächlich auch Personen aktiv sind, die auch bei Scientists for Future aktiv sind.
Oh ja.
Auf der lokalen Ebene ist das meistens ein bisschen anders. Da ist es häufig so, dass auch politische Parteien kommen und einfach anfragen, ob jemand von Scientists for Future mal einen Vortrag geben kann, etwas zu der Problematik zu erzählen. Mhm. Und die Übergänge sind natürlich letztendlich auch fließend. Ja? Also wenn wir an der Universität Ulm beispielsweise einen Schwerpunkt haben in Batterieforschung oder in Wasserstofftechnologie oben auf dem Eselsberg, dann werden natürlich einzelne Wissenschaftler der Universität auch eingeladen zu Formen der Elektromobilität, der Energiespeicherung oder Wasserstofftechnologien zu sprechen, ohne dass wir jetzt unbedingt sagen, wir sind jetzt jemand von Scientists for Future. Da ist natürlich so ein fließender Übergang letztendlich.
Mhm. Ja. Ja, also es gibt einen gewissen Kontakt auch, aber es ist nicht ganz so verzahnt, wie ich mal vermute, sondern weil Sie sagen, die Politik hat schon auch ihre eigenen Gremien und dann, ich glaube, einen wissenschaftlichen Dienst, der irgendwo dann auch mit daran beteiligt ist und da auch dann irgendwo ein bisschen mitwirkt. Ja, also das ist so, sag mal, die Basis, auf der Sie tätig sind. Versuchen wir einfach mal eine gewisse Ist-Bestandsaufnahme zu machen. Ich hatte im Vorgespräch so gesagt, wenn ich mir so ein bisschen Gedanken mache, die Problematik, die wir heute auf der Welt haben, wir diskutieren natürlich den Faktor Umwelt, aber ich glaube, es ist einfach ein Konglomerat aus verschiedenen Themen, die irgendwo gegeben sind. Und das eine, was ich immer als großes Problem auch sehe, sind immer mehr Menschen auf der Erde, immer mehr Menschen, die versorgt werden wollen, immer mehr Menschen, die irgendwo auch nach Komfort oder einfach nach, im Sinne von, uns soll es auch gut gehen, also nach einem gewissen Lebensstandard streben, den zum Beispiel Menschen irgendwo in anderen Ländern, ich sage mal nur Afrika, nicht unbedingt vergleichbar haben wie im Westen. Also viele Menschen, immer mehr Menschen, die versorgt werden wollen, denen es auch gut geht und die auch den Anspruch haben, dass es ihnen ebenso gut geht. Und andererseits haben wir knappe Ressourcen, wir haben fossile Brennstoffe, die irgendwo sich dem Ende neigen, erkennbar oder bekanntlichermaßen, Stichwort Öl. Und auf der anderen Seite, ja, immer mehr Verbrauch, weil mehr Menschen und auch immer mehr noch Verkehr und immer mehr Wirtschaft und wiederum genau das Thema Wohlergehen der Menschen hat zu tun mit Wirtschaft und das heißt, das ist wieder das Thema, es wird angestrebt ein Wirtschaftswachstum, heißt eben wieder mehr Verbrauch und irgendwo ein Riesen, Problem oder ein Zusammenhang, wo verschiedene Sachen miteinander irgendwo ineinander greifen, aber irgendwo, ja, wo ist der Ausweg, wie ist die Lösung, weil das Thema mehr Wirtschaften heißt schon wieder mehr Straßen, mehr Verkehr, heißt letztendlich auch Umweltversauen.
Ja.
Da stehen wir.
Da stehen wir dann. Ich meine, die Aufzählung, die Sie jetzt so gemacht haben, zeigt natürlich auch den Umfang letztendlich des Problems, was wir vor uns haben. Ja. Einerseits haben wir sowas wie die Grenzen des planetaren Wachstums. Ja. Wir haben beschränkte Ressourcen. Ja. Sie haben einige angesprochen. Mit den fossilen Energieträgern würde ich es noch ein bisschen anders sehen. Da können wir gleich drüber sprechen. Aber natürlich haben wir limitierte Mengen an Rohstoffen, an Erzen, an Grundstoffe für die Düngemittelindustrie, an Süßwasservorräten, auch an Landfläche, welche sinnvollerweise beackert werden kann. Da gibt es letztendlich Grenzen. Vielleicht noch ein Wort kurz zu den fossilen Brennstoffen. Wir wissen letztendlich, dass wir den größten Teil der fossilen Brennstoffe, die noch vorrätig sind, sei das jetzt Öl, Kohle oder Gas, eigentlich gar nicht benutzen dürften, weil der CO2-Ausstoß oder die Menge CO2, die da noch drin ist, bei weitem die Aufnahmekapazität der Atmosphäre übersteigt. Wenn ich die Aufnahmekapazität jetzt mal nicht physikalisch definiere, da kann man natürlich sehr viel hineinpusten, sondern die Aufnahmekapazität definiere als das, was die Atmosphäre verträgt, ohne dass sich das Klima so dramatisch ändert, dass wir letztendlich nicht mehr existieren können. Ja? Also wir haben auf der einen Seite diese Grenzen des planetaren Wachstums und trotzdem wächst die Weltbevölkerung weiter. Ja, das spielt jetzt aktuell in der Diskussion, wenn man über Klimawandel spricht, in der Öffentlichkeit eigentlich eine relativ kleine Rolle, ist aber nicht zu vernachlässigen und zeigt letztendlich auch, dass wir andere Felder der Politik nicht vernachlässigen dürfen. Nicht? Also Entwicklungshilfe wird in den nächsten Jahren extrem wichtig sein, in den nächsten Jahrzehnten extrem wichtig sein, aber eben auch unter dem Aspekt, anderen Ländern ein Wachstum zu ermöglichen, eine Steigerung des Wohlstandes zu ermöglichen, ohne letztendlich die gleichen Fehler zu machen, die wir gemacht haben, ob wissentlich oder unwissentlich. Also das wird sicherlich eine sehr wichtige Sache sein. Und vielleicht noch ein Wort zum Bevölkerungswachstum. Da kann man natürlich so hochrechnen und sich fragen, ja, wie weit wird das denn gehen mit dem Bevölkerungswachstum? Und was wir da natürlich sehen, ist, dass in vielen, vielen Ländern letztendlich die Geburtenraten schon über längere Zeiträume konstant nach unten gehen. Es gibt Ausnahmen, meines Wissens Nigeria beispielsweise in Afrika, wo die Geburtenrate relativ konstant hoch bleibt. Gleichzeitig haben wir aber auch eine alternde Bevölkerung. Ja, also im Moment ist es so, dass das Bevölkerungswachstum, wenn ich richtig informiert bin, im Wesentlichen darüber auch steigt, dass die Gesellschaften immer älter werden. Mhm. Ja, und wir werden, um vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft zu blicken, irgendwann auch in die Situation kommen, dass wir eigentlich definieren müssen, wie eine Wirtschaft funktioniert unter einer schrumpfenden Bevölkerung. Ja, das wird nochmal ganz andere Herausforderungen an uns stellen. Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal auf das Bevölkerungswachstum zurückzukommen. Wenn man sich das jetzt so anschaut und sieht, wie sich die Bevölkerungsentwicklung in vielen Ländern darstellt, dann kann man im Grunde schon vorausrechnen, dass irgendwann in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts auch ein Maximum der Bevölkerung, der Weltbevölkerung erreicht sein wird und es danach vermutlich abnehmen wird.
Mhm. Also ja. Sie sehen an der Stelle eine gewisse, ja, beziehungsweise Chance auf gewisse Entspannung, sage ich mal, die sich auch aus...
Ja, auf der einen Seite ja, aber man sollte da schon berücksichtigen, dass das Ganze natürlich nur funktioniert, indem eben in Ländern, wo es ein hohes Bevölkerungswachstum gibt, auch in Bildung investiert wird. Also dass wir dort, wenn wir über Entwicklungshilfe sprechen, eben auch Bildungsmöglichkeiten aufbauen und Bildung insbesondere auch für junge Frauen.
Mhm. Ja. Und eben auch der Faktor, dass Menschen nicht nur Kinder in die Welt setzen, um sich selber fürs Alter zu oder einfach im Sinne von Versorgung, sondern eben, dass die sich auch auf einer wirtschaftlichen Basis irgendwo bewegen, die ihnen dann eben auch, ohne dass sie 10 Kinder oder 15 Kinder mehr Kinder haben müssen, dann im Alter, sage ich mal, einen vergleichbaren Lebensstandard noch irgendwie sichern.
Genau, das führt natürlich in ganz andere Politikbereiche, ja. Das führt dann in die Entwicklung eines Staates, in soziale Sicherungssysteme, welche Staatsform eignet sich dafür am besten, wie kann ich das in bestimmten Bereichen dieser Erde praktisch entwickeln und wie nehmen die Personen das dann tatsächlich auch an, aufgrund ihres oder vor ihrem kulturellen Hintergrund letztendlich.
Ja. Weil wir gerade dabei sind, wenn wir auch über eine gewisse wirtschaftliche Basis, die als Voraussetzung auch genommen werden kann, dass eben die Menschen am einen auch nicht mehr fliehen oder nicht mehr in derartige Not geraten, dass wir quasi den Menschen stetig irgendwo Hilfe irgendwie was leisten müssen, sondern dass sie sich auch irgendwo dann selber erhalten oder selber ihren Lebensunterhalt sichern können. Die Frage, einfach die ganze wirtschaftliche Thematik. Wir, und das haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen, haben immer das Thema Wirtschaftswachstum. Es gilt immer noch als oberste Prämisse irgendwo in der Politik. Die Wirtschaft muss wachsen. Jedes Jahr werden irgendwelche Werte im Sinne von +2% Bruttoinlandsprodukt und +3% und dann ist alles gut, wenn die erreicht werden. Und wenn es nachher ein Minuswachstum gibt, dann ist auch Rezession und ganz schlimm. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, viel Wirtschaft heißt auch immer in irgendeiner Weise, es wird sehr, sehr viel, zulasten der Umwelt irgendwo, passiert zulasten der Umwelt. Es wird immer mehr verbraucht, es wird immer mehr konsumiert, es wird immer mehr weggeschmissen, es wird immer mehr auf kurzfristige Haltbarkeit produziert, weil man will ja Konsum, man will ja den Umsatz ankurbeln. Also diese Problematik ist auch, denke ich, ein Punkt, die irgendwo einer anderen Konzeption oder irgendwo einer anderen, nach einer anderen Definition von, was ist optimal, was ist im Sinne von Wirtschaften effizient, was ist im Sinne von Wirtschaften anstrebenswert und was eben nicht.
Genau, also das führt jetzt in ganz andere Bereiche letztendlich, die gleichermaßen wichtig sind. Also im Moment definieren wir sozusagen unser Wirtschaftswachstum über das Bruttoinlandsprodukt. Damit assoziiert dann sozusagen der Gewinn der Unternehmen, was gegebenenfalls reinvestiert werden kann, um Arbeitsplätze zu erhalten. Die Frage ist aber, was am Ende des Tages, was ist eigentlich das Ziel des Wirtschaftens? Also ist das Ziel des Wirtschaftens, Gewinne, sage ich mal, zu produzieren für die Inhaber der verschiedenen Firmen? Oder müsste das Ziel des Wirtschaftens nicht sozusagen sein, das allgemeine Wohlergehen der Bevölkerung? Ja. Jetzt ist natürlich unser Lebensstandard ganz klar über die letzten Jahrzehnte klar gestiegen, uns geht es deutlich besser und man könnte sagen, diese Form des Wirtschaftswachstums hat natürlich auch dazu geführt, dass es uns allen besser geht und das stimmt sicherlich auch. Wenn man sich aber Indikatoren anguckt für das Wohlergehen, dann stellt man schon fest, dass es da so eine Entkopplung gibt seit mehreren Jahren, 20, 30 Jahren, weiß ich nicht ganz genau, aber schon eher so 20 Jahre, wo man sieht, dass das Bruttoinlandsprodukt konstant steigt, aber nicht unbedingt das Wohlbefinden der Bürger und was natürlich dann sozusagen, wo man sich dann die Frage stellt, woher kommt das denn letztendlich? Und man dann vielleicht sich fragen muss, ob damit nicht auch oder darin nicht auch reflektiert sind, beispielsweise die Arbeitsbedingungen, die wir haben, die Verdichtung von Arbeit, dass beispielsweise die Gehälter nicht so stark steigen wie die Einkünfte aus Kapitalerträgen, der Druck, der auf der arbeitenden Bevölkerung lastet, die Folgen, was passiert, wenn ich meine Arbeit verliere, dass da letztendlich praktisch der Druck auf den Einzelnen immer größer wird, obwohl das Materielle, die materielle Situation besser geworden ist über die letzten Jahre, eben vielleicht das individuelle Wohlempfinden da nicht mitgestiegen ist.
Ich habe es deshalb angesprochen, weil gerade auch in Bezug auf das aktuelle, auf das Klimapaket natürlich die Diskussion war, ja, Vorsicht, und wir müssen auf der einen Seite Umwelt, ja, aber auf der anderen Seite dürfen auch den Faktor Wirtschaft und das Thema nicht irgendwo in der Form blockieren, dass wir quasi unsere wirtschaftliche Grundlage gefährden, denn man kann ja nur irgendwo dann auch über letztendlich solche Themen diskutieren, wenn eine gewisse wirtschaftliche und eine insgesamt gesellschaftliche Sicherheit und Basis irgendwo da ist, weil das so ein bisschen, das war so Diskussion, ich glaube gerade auf Seiten der Union, ein Herr Altmaier bremst, wenn ich in Diskussionen, wenn ich die anhöre, eher ein bisschen Wirtschaft, Wirtschaft und die Umweltschützer sagen mehr, mehr, mehr und irgendwo gibt es da noch diesen gewissen, sag mal, Disput, der noch nicht so ganz aufgelöst irgendwo in der Diskussion
ist. Ja klar, also ich meine, letztendlich ist es natürlich so, dass wir in der Bevölkerung natürlich ganz unterschiedliche Interessen haben, ja, wo Politik letztendlich immer irgendwie auch einen Ausgleich schaffen muss am Ende des Tages. Und es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt über eine Veränderung einer Gesellschaft reden, eine Transformation sprechen, dass so etwas nicht von heute auf morgen passieren kann, nicht? Also wenn wir morgen alle nichts mehr konsumieren, dann bricht dem Handel brechen die Einnahmen weg und dann können sie die Leute nicht mehr bezahlen, dann können wir schon gar nichts mehr konsumieren. Also das ist in der Tat eine schwierige Sache und man muss das irgendwie ausbalancieren. Mhm. Was, glaube ich, häufig nicht so richtig wahrgenommen wird, ist die Chancen, die sich natürlich auch damit daraus ergeben, indem ganz neue Wirtschaftsbereiche erschlossen werden, Wirtschaftsfelder erschlossen werden, wo Gewinne gemacht werden können, ganz neue Technologien etabliert werden, die sozusagen, wenn sie in den Markt eingeführt werden, auch wieder Grundlage für wirtschaftliche Betätigung sind. Also ich glaube, es geht eher darum, dass wir auch eine nicht bloß eine Gesellschaft umbauen, sondern auch eine Wirtschaft umbauen und ganz andere Gebiete uns letztendlich erschließen.
Schön. Ich denke, wir diskutieren gleich weiter, spielen wir erstmal Musik. Ich habe was drin liegen, allerdings zeigt es mir den Titel gerade nicht ein. Jetzt lassen uns einfach mal überraschen und in 3,5 Minuten sind wir zurück hier bei der Plattform.
Hier ist Radio Free FM. Sie hören die Plattform. Heute über das Thema Scientists for Future. Mein Name ist Michael Kühl.
Perfekt, ja, super. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Thema, was wir vorher schon gesagt hatten. die Mythen, die es vielleicht zum Thema gibt, aber auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es zum Thema Klimawandel gibt, dass wir vielleicht aus dieser Ecke einfach mal tatsächlich ein paar Fakten nennen oder einfach ein paar wissenschaftlich wirklich belegte Erkenntnisse, die es derzeit gibt. Es gibt ja immer noch Menschen, ich denke nur an amerikanischen Präsidenten Trump, der noch als Leugner dieser Thematik gilt, als einer der wenigen, aber immer noch gibt es Menschen, die das immer noch vor, oder genau den Herrn Gauland in Deutschland kennt man auch, der sagt, hat keinen Einfluss, was die Menschen tun. Ja, was sagen Sie als Wissenschaftler, was ist Erkenntnisstand, was kann man wirklich bewiesenermaßen heute dazu sagen? Was ist mit dem Klimawandel?
Ja, zunächst einmal vielleicht eine ganz kurze Bemerkung vorab. Ich finde es gut, dass Sie den Begriff Leugner verwendet haben, weil es gibt ja auch den Begriff Klimawandelskeptiker oder Klimaskeptiker. Und das ist eigentlich ein Begriff, der häufig verwendet wird, den die Wissenschaft aber aus einem ganz einfachen Grunde gar nicht ganz so gerne hört. Und das ist die Tatsache, weil Skeptizismus eigentlich ein Kernelement der Wissenschaft ist. Ja? Also wir hinterfragen grundsätzlich Ergebnisse, die wir in der Forschung aufdecken. Wir stellen uns der Kritik, wir diskutieren mit Kollegen, wir ringen um die richtigen Argumente und die wahren Fakten und die Befunde. Ja. Das heißt, Skeptizismus ist sozusagen eigentlich Teil der Wissenschaft. Und dann, wenn wir über Personen sprechen, die diese Befunde, diese Fakten letztendlich nicht annehmen, dann kann es vielleicht im Einzelfall schon mal sein, dass das jemand ist, der wirklich eine Skepsis hat, der überzeugt werden will, aber sehr häufig sind es eben auch Personen, die eigentlich schon eine vorgefertigte Meinung haben und die auch nicht ändern wollen, und deswegen ist eigentlich der Begriff Klimawandelleugner da schon angebrachter. Ja, jetzt zu den, was sind wirklich die bewiesenen Fakten? Und ich glaube, das Einfachste, was man zunächst einmal feststellen kann, ist, dass die aktuellen Veränderungen im Klimasystem einen anthropogenen Ursprung haben, wie wir sagen, also menschgemacht sind. Wir wissen, dass die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre zunimmt. Wir wissen, wissenschaftlich bewiesen, dass die Zunahme beispielsweise von CO2 darauf begründet, dass wir fossile Brennstoffe verbrennen. Das kann man auch mit wissenschaftlichen Methoden nachweisen, dass das CO2 aus diesen Energieträgern kommt letztendlich. Wir können nachweisen mit physikalischen Methoden, dass das dazu führt, dass eingestrahlte Energie, die von der Sonne kommt, im System Erde verbleibt, zunächst einmal in der Atmosphäre, aber im noch viel größeren Umfang langfristig in den Ozeansystemen. Und wir können letztendlich, und das ist eine relativ alte wissenschaftliche Frage tatsächlich, relativ gut vorhersagen, was es bedeutet, wenn die Konzentration der Treibhausgase steigt, nämlich dass die globale Temperatur, die globale Durchschnittstemperatur tatsächlich steigt. Ja, das ist für manche ein bisschen schwer zu verstehen, was das genau heißt und was 2 Grad oder 1,5 Grad globale Durchschnittstemperatur, was das denn eigentlich heißt. Ja, wenn bei uns im Sommer 30 Grad sind und übermorgen sind 32 Grad, dann sagt man, das ist ein heißer Sommertag. Aber was damit gemeint ist, ist letztendlich, wenn ich an ganz vielen Stellen auf der Erde die Temperatur messe und das ganze Jahr über messe und dann dadurch einen Durchschnittswert bilde, dann habe ich im Moment irgendwas zwischen 14 und 15 Grad globale Durchschnittstemperatur. Und das ist schon 1 Grad mehr als in der vorindustriellen Zeit. Und vielleicht noch ein anderer Temperaturvergleich. Wir kennen das ja aus der Vergangenheit, dass wir Warmzeiten und Eiszeiten hatten, wo also tatsächlich auch Nordeuropa über Weite oder Mitteleuropa auch vergletschert gewesen ist. Die Temperaturdifferenz zwischen der letzten Eiszeit und heute sind ungefähr 3,5 Grad. Ja? Also zwischen 3,5 Grad und heute oder 3,5 Grad in der Vergangenheit und der heutigen Temperatur, das ist praktisch eine Eiszeit, ja. Und wir haben jetzt schon 1 Grad auf da nochmal oben drauf gesetzt. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann besteht eben zu befürchten, dass wir auch Ende des Jahrhunderts bei einem Temperaturzuwachs von global durchschnittlich gesehen 4 Grad Celsius sind.
Ja. Und das Thema ist dann Polkappen schmelzen ab, der Meeresspiegel steigt, große Flächen werden überflutet, bestimmte Städte, bestimmte Landstriche, also die absehbaren Folgen, die sind eigentlich klar, sagen wir mal
sind,
so.
Die sind klar und die sehen wir tatsächlich schon auch heutzutage. Ja? Also das Eis wird schmelzen, sowohl am Nord- als auch am Südpol, aber auch das grönländische Festlandeis wird tauen. Wir diskutieren über das Tauen der Gletscher in den Alpen beispielsweise.
Es gibt ja schon einige, die ganz verschwunden sind. Da war erst kürzlich so eine Beerdigung eines Gletschers.
Es gibt auch Gletscher, die mittlerweile komplett verschwunden sind.
Ja, ja. Ja.
Es gibt in der Tat interessanterweise auch irgendwo Gletscher, die noch wachsen. Ja, da kann man auch gleich kurz noch drüber sprechen, woran das liegt. Aber in der Summe tauen die Gletscher weltweit. Ja. Was wird passieren? Die Durchschnittstemperatur steigt. Wir werden vermehrt Dürre haben. Wir werden vermehrt Phasen haben, wo es sehr heiß wird. Auch in Deutschland haben wir das dieses Jahr gesehen. Wir haben es letztes Jahr gesehen. Das wird dazu führen, dass die Ernten schlechter ausfallen. Das wird natürlich in Regionen, wo eh schon die Nahrungs Produktion schwierig ist, noch viel schwerwiegende Folgen haben als bei uns, ja, sodass wir also nicht bloß Dürre haben, sondern auch das Ansteigen der Meeresspiegel. Und ich hatte eben dort noch vergessen zu sagen, dass das natürlich insbesondere Menschen betrifft, die in Küstennähe wohnen und leben. Und wenn man sich mal anschaut, wo auf der Welt die Menschen leben, dann stellen wir fest, dass ein überwiegender Anteil der Weltbevölkerung schon jetzt in Meeresnähe wohnt und tatsächlich auch sehr viele Großstädte unmittelbar in Meeresnähe gebaut sind. Gleichzeitig wissen wir, das ist eigentlich relativ einfache Physik, wenn die Durchschnittstemperatur steigt, kann die Luft mehr Wasser aufnehmen. Das wiederum bedeutet, dass wir vermehrt Starkregenereignisse haben. Also es wird nicht bloß auf der einen Seite länger heiß und trocken, aber wenn es dann mal regnet, dann kann es durchaus sehr heftig ausfallen. Und die Zuhörerinnen und Hörer aus Baden-Württemberg mögen sich erinnern, dass wir mal vor, ich glaube, 3 Jahren ein Starkregenereignis hatten, wo auch eine Gemeinde in Baden-Württemberg innerhalb von weniger Minuten massiv überflutet wurde. Ja. Und das werden wir, sowas werden wir vermehrt haben. Ja. Wir hatten dieses Jahr und vorletztes Jahr auch Starkregenereignisse in Berlin, wo innerhalb kürzester Zeit einfach die Straßen überflutet gewesen sind. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir auch, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, Flüchtlingsbewegungen haben werden, die dann natürlich letztendlich uns in Europa oder auch in Nordamerika treffen werden, weil die Leute natürlich dorthin wandern, wo sie meinen, dass es vermeintlich bessere Lebensverhältnisse gibt. Ja. Und dann gibt es noch sozusagen das Worst-Case-Szenario. Und das Worst-Case-Szenario ist, sich einfach mal kurz Gedanken zu machen, was eigentlich passiert, wenn die Temperaturen sehr stark ansteigen, und zwar, sage ich mal, über 37 Grad, also unsere Körpertemperatur, dann bekommen wir letztendlich schon ein Problem, unsere Körpertemperatur zu regulieren. Das können wir noch machen, indem wir schwitzen. Ja. Aber wenn jetzt auch gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit ganz stark ansteigt, dann könnte im schlimmsten Falle eine Situation entstehen, bei der die Außentemperatur über 37 Grad ist und wir eigentlich über Schwitzen nicht mehr die Körpertemperatur regulieren können. Und das sind dann letztendlich Situationen, wo der Aufenthalt im Freien im Prinzip tödlich wird. Ja. Das können wir dann nur noch regulieren, indem wir sozusagen ins Innere gehen, indem wir mit Klimaanlagen arbeiten, die Lufttemperatur runterkühlen, die Raumtemperatur runterkühlen etc.
Also verschiedene oder eigentlich Fakten, die da sind. Jetzt auf der anderen Seite die Frage, welche Bereiche sind jetzt eigentlich unsere, die jetzt Auslöser hauptsächlich für diese ganze Klimaproblematik sind. Mir fallen ein wahrscheinlich der Verkehr, mir fallen ein Energiegewinnung, Energiewirtschaft. Und es gibt da Menschen, die sagen, die Ernährung zunehmend, dass viele Menschen Fleisch essen, hat auch eben mit Tier und allen Tierhaltungen sehr viel Einfluss. Welche Kernfaktoren sehen Sie als Problempunkt oder Punkt, wo man angehen müsste, dass man was unternimmt? Kann man das so irgendwie, was ist Hauptsache,
versuchen
zu klassifizieren?
Das ist gar nicht so ganz so einfach zu beantworten.
Ja.
Und zwar deswegen, weil es durchaus in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist. Mhm. Ja, also wenn man sich anguckt, wie der CO2-Ausstoß pro Person in verschiedenen Ländern ist, dann stellt man ganz klar fest, dass natürlich in Ländern, wo wir sehr viel regenerative Energie haben, wie beispielsweise Norwegen, oder in Ländern, die relativ viel auf Kernkraft im Moment noch setzen, einen deutlich niedrigeren CO2-Ausstoß haben. Wenn man jetzt den deutschen Bereich anschaut, dann haben Sie verschiedene Sektoren angesprochen. Die Energieproduktion ist in Deutschland der Anteil im CO2-Ausstoß, der den größten Anteil annimmt, ein Drittel ungefähr oder ein bisschen mehr als ein Drittel sogar. Das heißt, dort würde man durch einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen sehr schnell sehr starke Reduktionen erzielen. Ja, es ist auch so, dass wir in Deutschland im Grunde im Moment mehr Strom produzieren, als wir eigentlich brauchen. Wir exportieren eigentlich im Jahr Strom außerhalb der Landesgrenzen. Das heißt, dort ist eigentlich schon jetzt Potenzial vorhanden. Den Verkehr haben Sie angesprochen. Das ist tatsächlich ein Bereich, der in den letzten praktisch 30 Jahren überhaupt gar keine Reduktion gesehen haben in dem Ausstoß von Klimagasen, was letztendlich daran liegt, dass jeder Effizienzgewinn, den wir dort hatten, wieder zunichte gemacht wurde durch verschiedene Gegenbewegungen. Ja, die Autos sind größer, schwerer geworden, sie haben mehr technische Features dazu bekommen, wir haben eine Klimaanlage, wir haben einen Fensterheber und so weiter und so weiter. Das hat letztendlich dazu geführt, dass die Effizienz, die wir gewonnen haben durch bessere Motoren und bessere Verbrennungen, zunichte gemacht wurde. Gleichzeitig sind die durchschnittlichen Wegstrecken gestiegen, gleichzeitig ist die Anzahl der Autos gestiegen. Das heißt, alles, was wir dort an Effizienzgewinn gehabt haben, ist letztendlich
Es ist wieder egalisiert worden, kann man sagen, dadurch, dass mehr Masse und mehr eben dann an einzelner Stelle an neuen Features hinzugekommen
ist. Genau, aber natürlich ist auch dieser Bereich ein wichtiger Bereich, wo wir nicht umhin kommen, unsere gesamte Mobilität zu hinterfragen. Ja, also jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir stellen jetzt alles auf E-Autos um. Dann kommt natürlich immer zu Recht die Frage, naja, woher kommt denn der Strom? Und wenn wir Kohlestrom haben, ist das Elektroauto auch nicht unbedingt sehr viel sauberer als der Verbrennungsmotor. Das funktioniert also nur, dieser Umstieg, wenn wir gleichermaßen auch auf regenerative Energien umsteigen. Aber wenn man an Mobilität denkt oder Verkehrswende denkt, Mobilitätswende denkt, ich glaube, da muss man einfach noch sehr viel weiter denken. Ja? Also die Hälfte aller Autofahrten, die wir in Deutschland haben, ist kleiner als 5 Kilometer. Letztendlich haben wir in den Ballungsgebieten Dauerstau. Da werden große Gewichte und transportiert für eine Person, sage ich mal. Der Platz, der eingenommen wird für das Auto innerhalb der Stadt, ist relativ groß. Andere Verkehrsteilnehmer werden letztendlich an den Rand gedrängt. Die Diskussion zwischen Fahrradfahrer und Auto ist klar. Häufig sehen wir auch, dass Radwege letztendlich zusammengelegt werden mit Fußgänger, mit dem Fußgängerweg. Das heißt, wir haben dann die Konkurrenz zwischen Fußgänger und Radfahrer. Und dann kommen jetzt noch diese E-Roller dazu, die sich auch noch irgendwo einfinden sollen. Und letztendlich haben wir da, sage ich mal, eine sehr stark autozentrierte Vorstellung von Mobilität, und das wird sich wahrscheinlich auch ändern. Wenn man sich jetzt nochmal überlegt, dass so ein Auto in Deutschland eigentlich im Durchschnitt 23 Stunden am Tag eigentlich steht und nur eine Stunde bewegt wird, dann kann man sich natürlich fragen, ob man das nicht alles noch sehr viel effizienter machen kann.
Ich denke, ich spiele nochmal ganz kurz Musik. Ich habe extra einen kurzen Titel rausgesucht, weil es noch ganz viel eigentlich zu besprechen gibt. Und zwar habe ich rausgesucht Patrick Hernandez mit It Comes So Easy, und der ist nur 2,5 Minuten lang. Hier ist Patrick Hernandez. Radio Free FM, da sind wir schon wieder Plattform. Heute Nachmittag mit dem Thema, ja, wir sprechen über Scientists for Future. Und mein Studiogast ist Professor Dr. Michael Kühl, Leiter des Instituts für Biochemie und Molekulare Biologie an der Universität Ulm und außerdem der Koordinator von Scientists for Future hier in Ulm. So, wir waren gerade beim Thema, ja, wir haben gesagt, verschiedene Aspekte gibt es zu erwähnen. Wir haben gesagt in der Pause, wir kommen auch mal kurz auf das ernährungsrelevante Thema.
Genau, also wenn wir über Ernährung diskutieren in diesem Zusammenhang, dann steht eigentlich ein Thema ganz im Vordergrund, und das ist letztendlich die Frage, wie fleischlastig unsere Ernährung ist. Und tatsächlich ist es so, dass das einen signifikanten Beitrag hat zu unseren CO2-Fußabdruck, den wir haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, zum einen, weil wir in der Landwirtschaft Emissionen von Treibhausgasen haben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Bildung von Methan beispielsweise oder auch N2O, Lachgas, die praktisch bei der Viehhaltung oder bei der Düngung von Feldern auftreten, die durchaus stärker den Treibhauseffekt antreiben als das CO2, über das wir bisher geredet haben. Dann natürlich, dass wir relativ viel Energie brauchen, um auch Futtermittel für Tiere herzustellen, dass wir also praktisch einen relativ schlechten Wirkungsgrad haben, bis das fertige Stück Fleisch bei uns auf dem Teller liegt. Und dann ein Thema, was da gar nicht bisher, was glaube ich viele noch nicht so richtig auf den Schirm haben, ist die Tatsache, dass wir durch praktisch diese intensive Landwirtschaft natürlich auch enorme Landflächen brauchen. Ja, wir brauchen einmal Landflächen, wo entweder die Tiere tatsächlich gehalten werden, wenn sie nicht nur im Stall gehalten werden, aber dann eben auch sehr große Landflächen, um Tiernahrung zu produzieren. Und wir hatten ja dieses Jahr die öffentliche Diskussion über die Brandrodung in Südamerika. Ja, ja. Da werden ja letztendlich größere Flächen des Urwaldes, des tropischen Regenwaldes abgeholzt, um letztendlich darauf zunächst einmal Viehhaltung zu betreiben, um dann dort Fleisch zu produzieren, welches für den Export bestimmt ist. Und dann natürlich in der nächsten Folge auch Flächen zu generieren, auf denen Soja produziert wird, was dann bei uns wieder in der Tiermast eingesetzt wird. Das heißt, die Tatsache, dass wir es gewohnt sind, relativ günstig Fleisch zu beziehen, hat eine unmittelbare Verbindung zur Nutzung von Ländereien, von Flächen in Südamerika, dem Verlust des Regenwaldes, dem Verlust der Artenvielfalt etc. Ja. Mhm. Also von daher, es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen, wie man sich ernährt und das effizient und sinnvoll zu gestalten.
Also sehr, sehr viele Aspekte. Ja, nur ist die Frage, wie kann man das Thema angehen? Wer alles muss, wer kann, wer ist alles gefordert? Jetzt gibt es das Klimapaket, was gerade gestern, glaube ich, verabschiedet wurde in der Bundesregierung. Viele denken, meinen, glauben, dass daran zu wenig beschlossen ist. Ja, vorher hatte ich angesprochen, da gibt es natürlich immer den Disput zwischen einer Seite mehr zur Union, die sagt Wirtschaft, wir müssen die Wirtschaft auch am Laufen halten, die anderen mehr so aus der SPD-Seite zu hören, es ist uns nicht genug, was gefordert wurde. Puh, ja.
Ja, also ich würde das jetzt mal ein bisschen unabhängig von den politischen Parteien sehen und diesem Paket, dem Klimaschutzpaket, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber wenn man das Problem als Ganzes betrachtet, hat man ja, sage ich mal, drei verschiedene Möglichkeiten, da ranzugehen. Das eine ist, wir können jetzt sagen, jeder Einzelne sollte sich Gedanken machen, was und wie viel er konsumiert und was sein eigener Fußabdruck ist. Das kann man auch machen. Es gibt so CO2-Fußabdruckrechner im Internet, da kann man das alles eingeben, dann kann man Einsparpotenziale finden, man kann sich überlegen, dass ich weniger fliege, dass ich eine andere Mobilität an den Tag lege, dass ich weniger Fleisch esse etc., Ökostrom beziehe und so weiter. Aber beim besten Willen schafft man es als Individualperson nicht, auf den eigentlich notwendigen CO2-Fußabdruck runterzukommen. Ja, also ein deutscher Durchschnittsbürgerin, Bürger hat einen CO2- oder Treibhausgasfußabdruck von etwa 11,6 Tonnen CO2-Äquivalente, wenn man die Treibhausgase betrachtet. Und wir müssen eigentlich auf 2 oder darunter kommen.
Also massiver Unterschied zwischen dem, was ist und was soll eigentlich werden.
Massiver Unterschied zwischen ist und soll. Der Weltdurchschnitt ist in etwa bei 6. Also wenn man das mal sozusagen unter einem moralischen Aspekt sieht, dass wir selber die Erde so hinterlassen sollten, dass auch andere nach uns noch eine lebenswerte Erde finden, dann müsste eigentlich jeder sozusagen aus moralischen Gründen da rangehen und das ganz massiv reduzieren. Wenn man das dann macht, dann stellt man fest, dass es eigentlich in der heutigen Gesellschaft gar nicht möglich ist, diesen Fußabdruck in den westlichen Staaten zu erreichen. Das wiederum bedeutet, dass natürlich auch die Politik was machen muss, die muss Rahmenbedingungen schaffen, ja, die Politik als Institution. Und da kann man dann sozusagen ganz unterschiedliche Strömungen finden. Die einen, die sagen, das muss mehr über Regulation, Gebote und Verbote, dann spricht man vom Ordnungsrecht oder über Lenkungsmaßnahmen, Steuern oder also CO2-Abgabe oder Emissionshandel etc., also die Verteuerung von CO2, um sozusagen diese Transformation zu erleichtern. Aber gleichzeitig bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir auch noch technologischen Fortschritt brauchen, was ja auch von vielen gefordert wird. Wir sollen massiv in Technologie investieren und dann wird es die Technologie schon richten. Und ich glaube, dass wir letztendlich alles drei brauchen. Ja, wir brauchen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, dass jeder von uns selber mal seinen Lebenswandel und Lebensstil hinterfragt und sagt, was ist eigentlich wirklich notwendig und wo kann ich mich vielleicht ein bisschen besser positionieren, dass die Politik auch eine Transformation tatsächlich ermöglicht, über Rahmenbedingungen und dass auch gleichzeitig in die Entwicklung weiterer Technologie investiert wird. Nur in diesen Dreiklang, glaube ich, wird das dann auch zu schaffen sein.
Wenn Sie mal ganz konkret den Punkt zum Beispiel bei Energie anschauen, alle sprechen von den Alternativen oder von den Energien, die eben nicht fossil sind, also von den Wasserstoff, Wind, Sonne, was eben an natürlichen Energien oder beziehungsweise Möglichkeiten da ist, das mehr auszubauen, es zu forcieren. Auf der anderen Seite weiß ich, zum Beispiel hatte ich kürzlich eine Sendung auch über Windenergie, wenn es dann konkret wird und man zum Beispiel versucht, in Deutschland mehr Windkraftwerke zu bauen, dann gibt es sofort wieder die Umweltschützer oder auch die Bürgerinitiativen, die dann sagen, hallo nein, diese Rotoren und diese Windräder gefährden die Vögel oder sind zu laut, bitte, bitte nicht bei uns im Garten, und es gibt Einspruch und es gibt an der Stelle, ja, über Monate, Jahre kein neues Windrad. Das heißt schon wieder ein Hindernis, dass man dann letztendlich von der fossilen Energie wegkommt, weil dann, wie gesagt, je näher das Windrad oder konkret dann die Alternative rückt, desto mehr sagen die Leute auch, nee, aber doch nicht bitte bei uns. Baut woanders euer Windrad.
Klar, ich meine, das ist natürlich etwas, was bei uns weit verbreitet ist. Es gibt auch das schöne Beispiel, dass man im Schwarzwald mal ein Pumpspeicherkraftwerk bauen wollte. Das wollte dann auch keiner haben vor der eigenen Haustür. Das ist heutzutage offensichtlich so. Aber ich glaube, die Gesellschaft muss sich klar werden, dass am Ende des Tages dann doch das kleinere Übel sein wird. Mhm. Ja. Sonst werden wir die Ziele letztendlich nicht erreichen. Und man muss sich auch vielleicht klar machen, also wir haben jetzt wenn wir an die Stromerzeugung denken, etwa einen Anteil von 40% regenerativen Strom, also aus Photovoltaik, Wind und so weiter. Ja. Wenn wir mit den bisherigen Ausbauraten weitermachen, und da gab es in der Vergangenheit Gründe dran zu zweifeln, beispielsweise Ausbaudeckel bei der Installation von Photovoltaikanlagen, diese Abstandsregelung für Windkrafträder. Aber selbst wenn wir einfach in diesem Ausbautempo weitermachen würden, dann wären wir erst 2050 ungefähr in der Lage, den gesamten Strombedarf mit Hilfe regenerativer Energie zu decken, was natürlich viel zu langsam und nicht ausreichend ist, denn wir müssen ja noch zusätzlich regenerative Energie gewinnen, um Mobilität zu transformieren, um der Industrie Möglichkeiten zu stellen, ihre Produkte zu fertigen und natürlich auch, um am Ende des Tages auch noch unsere Wohnung zu heizen. Das heißt sozusagen, der Bedarf an regenerativer Energie ist viel größer, als das, glaube ich, viele im Moment sehen. Ob jetzt, sage ich mal, Windkraft nur auf dem Meer, ob das ausreicht, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, wir müssen auch Lösungen finden, die Windkrafträder an Land auch attraktiv machen. Und da sollte man, glaube ich, meines Erachtens nachdenken über Formen, wo praktisch auch Kommunen an Gewinnen beteiligt werden, die durch solche Anlagen generiert werden. Also es gibt da auch Untersuchungen zu, wo man sieht, dass die Akzeptanz letztendlich für auch größere Photovoltaikanlagen oder Windkrafträder in dem Moment stark ansteigt, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die davon betroffen sind, tatsächlich auch einen Benefit haben für ihre Gemeinde, für ihr tägliches Leben. Mhm. Ja. Und das ist vielleicht auch generell so eine Geschichte. Wir haben ja im Moment ein Stromnetz und einen Strommarkt, der eben sehr stark fokussiert ist auf sehr große Anbieter, auf einige wenige sehr große Anbieter. Während natürlich der Strommarkt der Zukunft regenerative Energien basiert, eher ein dezentraler Markt ist mit sehr vielen Anbietern. Ja, letztendlich jeder, der sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach schraubt und Strom einspeist, ist eine kleine Stromfirma. Ja. Und das bedeutet auch, dass das Netz anders konzipiert werden muss, und bedeutet aber auch, dass letztendlich die großen Firmen, die das Stromnetz betreiben und bereitstellen, letztendlich auch ihr Geschäftsmodell letztendlich wahrscheinlich ändern werden müssen.
Wer muss da an der Stelle mitwirken? Kann das nur die Politik oder müssen das einfach die Gesellschaft aus eigenem Antrieb irgendwie bewerkstelligen, muss es die Industrie? Also ich habe so das Gefühl, alleine immer die Verantwortung nur auf die Politik zu schieben und ihr müsst, klappt ja auch nicht, weil Sie haben es ja auch gesagt, es muss vor allem eine Bewusstseinsveränderung und irgendwo auch eine Bereitschaft irgendwo da sein der Menschen. Nur zu warten, die Politik allein kann es ja nicht richten, die kann nur Rahmenbedingungen irgendwo
definieren. Interessanterweise ist es ja so, dass das eigentlich ein und dasselbe ist. Ja? Ja. Also der Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, der muss eigentlich zuerst da sein, weil die Bevölkerung wählt die Politik, die sie haben möchte. Ja, also immer nur zu sagen, die Politik soll man machen, ist relativ einfach, weil weil wir haben gewählt und schieben jetzt sozusagen die Verantwortung auf eine andere Ebene. Ja. Das heißt, eigentlich muss zuerst das Bewusstsein da sein, dass sich etwas ändern muss. Und dann werden die Politiker gewählt, die ein Angebot machen, wie sich die Gesellschaft in diese Richtung weiterentwickelt. Und dann gibt es natürlich so einen Kreislauf, nicht? Dann kommen Politiker an die Macht, die dann vielleicht sagen, wir ändern jetzt die Gesetze für die Einspeisung, für das Aufstellen von Windkraftanlagen. Und dann wird das eben im gesellschaftlichen Dialog ausgehandelt werden müssen.
Ja.
Es kann ja auch sein, dass es eine Gegenströmung gibt, eine Gegenbewegung gibt, die dann sagt, nee, das ist uns alles viel zu weit. Aber ich glaube, dieser Wandel der Bewusstsein, das Hereintragen der Diskussion in die Gesellschaft und dann das Ausdiskutieren in der Gesellschaft, einen neuen Konsens finden, das ist eigentlich die Grundlage von allem.
Ich denke, das ist auch, was Sie sagen, wenn zum Beispiel jetzt die Leute fordern, ja, brauchen alle im Sinne von Umwelteinsparungen, es muss jeder irgendwo, oder es muss was, oder auch Politik machen, was auf der anderen Seite werden bei uns immer noch schwere SUVs in großer Stückzahl verkauft, die nur wenig umweltfreundlich sind. Also auf der Seite sehe ich jetzt auch nicht, dass die Nachfrage nach Kleinwagen gestiegen wäre oder umgekehrt die Elektroautos schon sonderlich gut sich verkaufen. Klar, da sagt dann jeder, die Infrastruktur ist noch nicht optimal, aber irgendwo muss man natürlich auch mal anfangen. Gerade jetzt beim Thema Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie ist so Ihre Einschätzung? Elektroauto, hat es denn die Zukunft? Ist das ein Thema? Oder was andere sagen, ist mehr, nee, ist es auch wieder nicht das Optimum, wegen eben der Batterien bei der Produktion, die nicht umweltfreundlich sind. Wir warten auf Brennstoffzelle. Andererseits sagt mir jemand aus der Automobilbranche, die Brennstoffzelle ist seit 20 Jahren ein Thema, aber in Sicht produktiv ist sie auch noch nicht.
Ich meine, das führt natürlich zu der Diskussion, dass dann tatsächlich die Politik Rahmenbedingungen setzen muss,
ja.
Dass bestimmte Bereiche tatsächlich auch bestimmte Technologien wirtschaftlich betrieben werden können und auch wirtschaftlich angeboten werden können. Das sieht man beispielsweise bei der Photovoltaik, wenn man sich anschaut, wie sich der Preis pro Kilowattstunde entwickelt hat über die letzten Jahre, dann ist im Grunde die Photovoltaik jetzt in einer Situation, dass sie konkurrenzfähig ist gegenüber anderen Stromformen. Und wenn ich jetzt das freie Spiel des Marktes eigentlich loslassen würde, dann müsste die Photovoltaik gewinnen. Aber wir subventionieren halt immer noch die fossilen Brennträger ganz massiv. Ja. Und nochmal vielleicht zur Wasserstofftechnologie. Da wird ja gerne, sage ich mal, von den Protagonisten der Elektromobilität gesagt, dass letztendlich Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe nur dann Sinn machen, wenn sie natürlich aus regenerativer Energie gewonnen werden. Das ist richtig. Und dann wird gerne gesagt, dass dort im Moment der Wirkungsgrad zu niedrig ist, die Verluste zu niedrig sind. Und auch das stimmt letztendlich. Aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, gar kein Argument, weil natürlich die Energie, die wir von der Sonne bekommen, zwar mathematisch nicht unendlich ist, aber für unsere Verhältnisse natürlich schon unendlich ist. Das zum einen, und zum anderen wird es natürlich Bereiche geben, wo wir schwerlich mit Elektromobilität vorankommen. Also wenn wir tatsächlich denken, wenn wir Güter über lange Strecken transportieren, dann wird das nicht mehr mit größeren Batterien funktionieren, sondern da werden wir Wasserstofftechnologien oder sowas auch brauchen.
Also technisch auf jeden Fall muss auch noch einiges geschehen und muss man an der Stelle noch einiges ja auch noch dazu entwickeln. Und Sie sind ja auch irgendwo mit im Forschungsbereich tätig und werden sicherlich auch mit aller Kraft da forcieren, dass man da an der Stelle dann in einigen Jahren vielleicht irgendwo auch konkret irgendwas vorstellen kann. Ja, man merkt vielleicht schon, dass ich schon so ein bisschen am Übergang zur Abmoderation bin. Es ist tatsächlich so, dass wir schon wieder 16.59 Uhr und 14 Sekunden haben. Deshalb, wir sind nicht ganz so mit dem Thema vielleicht so weit, wie wir noch diskutieren könnten. Darum sage ich schon mal, wir werden an anderer Stelle einfach das Thema weiterführen. Das kündigen wir dann an. Ich sage mal nur Sonntagnachmittag 13 bis 15 Uhr, aber das müssen wir noch konkretisieren. Das war jedenfalls heute die Plattform hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost. Mein Studiogast war
Michael Kühl von der Universität Ulm und den Scientists for Future.
Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Um 17 Uhr geht es im Programm hier weiter. Und ja, das war es so heute oder für die Woche. Die Wissenschaft, die Plattform natürlich. Wir sagen tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.